Wir haben in der letzten Vorlesung also hauptsächlich über die Schrift, über die negativen Größen aus dem Jahr 1763 gesprochen und waren zuletzt an einem Übergang zu Fragen der rationalen Theologie oder man sagt da Ontotheologie. Das hat einen Zusammenhang mit der Unterscheidung von zwei Unterscheidungen. Die eine Unterscheidung ist die von logischen und realen Relationen und die andere ist die von positiven und negativen Größen. Und der Punkt ist eben der, dass das Positive und das Negative real sind. In gewisser Weise ist das ja der Witz der ganzen Sache, negative Größen und insbesondere den Begriff der Realrepugnanz in die Philosophie einzuführen. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass er hinsichtlich des Begriffs der Folge und auch hinsichtlich des Begriffs des Widerspruchs eben diesen Unterschied zwischen logischer und realer Relation macht. Besonders deutlich bei der Kausalitätsfrage, beim Realgrund, wo das zunächst ja auf die Position führt, dass Kausalität eben keine Relation, sondern nur ein Begriff sein kann, und zwar nicht eine Relation von Begriffen. Denn wäre es eine Relation von Begriffen, wäre es wieder eine logische Relation, nicht? Sondern der Unterschied ist eben der, dass Kausalität eine Relation ist von Sachen, die nicht Begriffe sind. Natürlich ist es eine Relation, aber eben nicht von Begriffen. Eine Relation, deren Relator selbst nicht Begriffe sind. Das hat etwas zu tun, aber das ist ein Thema, das vermeide ich. Das ist zu sehr, geht in die Kant-Philologie zu sehr. Das hat was zu tun mit den Problemen, die sich einer sogenannten, oder ich nenne das halt jetzt mal so, intentional korrespondenztheoretischen Ontologie stellen. Das sind Theorien, wie sie von Christian Wolff, das war für ihn der maßgebende sozusagen Philosoph in dieser Phase, also so ein Spätleibnizianer, vertreten worden sind, dass eben die Unterscheidungen, die wir unter den Begriffen machen, genau korrespondierenden oder sollen, nicht? Also wenn wir wahre Urteile fällen und zu einer richtigen Erkenntnis kommen, dann gibt es eine exakte Korrespondenz zwischen den Unterscheidungen, die wir in den Begriffen machen, und den Unterscheidungen in den Sachen selbst, nicht? Gegen das läuft dieses kantische Argument natürlich, nicht? Weil das eben keine logische Relation ist. Also ich komme dann später nochmal auf den Punkt unter einem anderen Prätext, unter einem anderen Aspekt. Das war ein wichtiger Punkt, aber nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt daran erinnern wollte, dass wir da eine Verbindung mit Fragen der Theologie haben. Nämlich dadurch, dass wir, wie man so sagt, innerweltlich in der Natur von keinem realen Prädikat, das wir verwenden, sagen können, ob es sozusagen an sich ein Positivum oder ein entgegengesetztes Negatives wäre, weil jeder positiv gesetzten Folge eine äquivalente Negative entspricht. Das aber andererseits, also jetzt nicht innerweltlich, sondern in der Beziehung der Welt auf ihren Schöpfer oder des Schöpfers auf seine Welt, nur etwas Positives gesetzt worden sein kann, dem eben genau jetzt nicht ein Negatives in ihm selbst korrespondiert. Also im Schöpfer entsteht kein Loch dadurch, dass er die Welt schafft. Er schneidet nicht was aus sich heraus und in ihm selber bleibt dann ein Loch oder ein Mangel zurück. Und dafür gibt es uns. Und dass, wenn wir Gott als das allerrealste Wesen bezeichnen, wir ihn als den Inbegriff aller überhaupt möglichen positiven Realität, ohne jede Einschränkung natürlich, verstehen. Was heißt, und das ist ein Problem, das wir jetzt in ein paar Zitaten, die ich Ihnen dann später heute noch vorlesen werde, von verschiedenen Seiten immer wieder sehen werden, was eben heißt, dass diese höchste Realität nicht verstanden werden kann als Aufsummierung dessen, was wir als real bezeichnen und als positiv real bezeichnen oder erkennen können. Also da werden wir weitermachen. Ich trage noch was nach, was vielleicht letztes Mal ein bisschen unklar. Ich trage jetzt noch zwei Sachen nach, bevor ich so richtig weitermache. Aber das Erste ist eben, weil ich vielleicht das letztes Mal nicht klar genug herausgebracht habe, das Verhältnis von realer Prädikation und positiver Realität. Also wenn wir erkennen, dass eine Veränderung eingetreten ist, dass irgendwas runtergefallen ist oder dass die Autos zusammengestoßen sind oder dass die Milch sauer geworden ist, und wenn wir eine entsprechende wahrheitsgemäße Behauptung aufstellen, dann ist das eben eine reale Prädikation, auch wenn wir nicht sagen können, ob es sich der Sache nach um ein Positivum handelt. Also die Veränderung als solche ist etwas Reales, auch wenn in der Gesamtschätzung und Gesamtaufrechnung aller positiven und negativen Realität sich letztlich immer ein Zero ergibt und dann nicht mehr in dieser Aufrechnung natürlich nicht mehr gesehen werden kann, ist überhaupt was passiert. Vielleicht ist unendlich vieles passiert oder gar nichts, war von Anfang an nichts. Weil eben der von uns festgestellten Realität immer ein Gegenstück entspricht. Aber diese Veränderung, die in dieser Aufsummierung untergeht, ist etwas Reales und das ist ein Repräsentabile. Obwohl wir nicht sagen können, dass wir gleichsam ein Stück an sich positiver Realität erkannt hätten, wie es aus der Sicht des Schöpfers oder in der Intention des Schöpfers Bestand hätte. Das ist etwas, das ist sehr wichtig, dieser Punkt, dass das da schon drinnen liegt, weil das weist auf etwas ganz Zentrales dann in der Kritik der reinen Vernunft schon ein bisschen voraus. Diese empirische Realität, die er immer beansprucht für Urteile oder a priorischen Festlegungen für die Möglichkeiten zu urteilen im Hinblick auf mögliche Erfahrungen, wo er immer sagt, ist etwas Reales, aber immer nur im Hinblick auf Erscheinungen und nicht im Hinblick auf Dinge an sich. Da weist er schon sehr stark voraus. Auf der anderen Seite aber Gott, der etwas Positives geschaffen hat, als er die Welt schuf. Und das ist nicht eine Summe unserer realen Prädikate. Sondern, und das ist dann eine Lehre, die Kant sehr viel später sozusagen erst richtig standardisieren wird, alles, was wir als Realität erkennen, muss man prinzipiell als Einschränkung eines Positiven in Gott verstehen. Also zum Abschluss dieser Erinnerung lese ich Ihnen etwas vor aus der Schrift über den einzig möglichen Beweisgrund aus dem Jahre 1763. Da werde ich draußen noch ein paar andere Sachen später zitieren, aber jetzt nur, um diesen Gedanken da hier abzuschließen, in seinen eigenen Worten über Gott sagt er das Folgende, also über das notwendige Wesen. Da die Data zu aller Möglichkeit in ihm anzutreffen sein müssen, entweder als Bestimmungen desselben oder als Folgen, die durch ihn als ersten Realgrund gegeben sind, so sieht man, dass alle Realität auf eine oder andere Art durch ihn begriffen sei. Also er ist ens realissimum, alle Realität in ihm. Allein eben dieselbe Bestimmungen, durch die dieses Wesen der höchste Grund ist, von aller anderen möglichen Realität, setzen in ihm selber den größten Grad realer Eigenschaften, der nur immer einem Ding beiwohnen kann. Weil ein solches Wesen, also das Realste unter allen möglichen ist, in dem sogar alle anderen nur durch es möglich sind, so ist das aber nicht so zu verstehen, dass alle mögliche Realität zu seiner Bestimmungen gehöre. Das ist jetzt der Punkt. Er ist dieser Inbegriff aller Realität, aber das ist nicht so zu verstehen, dass alle mögliche Realität, da meint er alle möglichen realen Prädikate, zu seinen Bestimmungen gehören. Warum nicht? Das wissen wir jetzt schon, weil eben sowohl das Positive wie das Negative real sein können. Das wäre, sagt er, die gehören eben nicht alle zu seinen Bestimmungen. Das wäre eine Vermengung der Begriffe, die bis jetzt ganz ungemein geherrscht hat. Man erteilt alle Realitäten Gott oder dem notwendigen Wesen ohne Unterschied als Prädikate, ohne wahrzunehmen, dass sie nimmermehr in einem einzigen Subjekt als Bestimmungen nebeneinander können statt haben. Also die Undurchdringlichkeit des Körpers, die Ausdehnung und dergleichen können nicht Eigenschaften von demjenigen sein, der Verstand und Willen hat. Ein kleines Stück Kartesianismus blitzt hier auf. Ne? Es ist auch umsonst eine Art. Also es ist natürlich, es ist möglich, dass etwas grau ist und es ist möglich, dass etwas nicht grau ist. Und daher kann man nicht annehmen, also eine bestimmte Sache kann grau sein und sie kann nicht grau sein. Und daher kann man nicht annehmen, dass Gott, weil sozusagen in dem Sinn alle möglichen Prädikate in sich vereinigt, dass er sowohl grau ist, wie auch nicht grau ist. Ne? Das ist es, was er hier meint. Und das ist der Punkt, den wir vorher gemacht haben. Man kann nicht als Summe aller Prädikationen, die uns überhaupt möglich sind, aller realen Prädikate, diesen Inbegriff aller Realität verstehen. Später wird er das viel klarer so ausdrücken, dass der allem, was wir als reales Prädikat bezeichnen, vorausgehen muss. Den kann man nicht sozusagen, man kann nicht zusammenzählen, was wir alles sozusagen als reales erkennen und dann sagen, und das ist er und noch ein bisschen was dazu, was wir noch nicht erkannt haben, sondern wir müssen es umgekehrt sehen. Bevor wir mit dieser Sache, mit der rationalen Theologie jetzt beginnen, eine kurze Pause noch, das ist das Zweite, was ich vorwegnehmen möchte, so ein bisschen eine Orientierung, was das für Fragen sind, die wir bisher haben und die wir verfolgen werden in dieser Stunde und auch noch ein kleines bisschen in der nächsten, nach den Ferien, aber ich hoffe, dass wir dann auch wirklich schon mit der Kritik der reinen Vernunft beginnen können, damit Sie einen Überblick haben. Also wenn Sie irgendwann was mitschreiben wollen, dann schreiben Sie jetzt mit oder machen Sie sich sozusagen eine Liste. Also wir haben diese theologische Problematik, die hauptsächlich was zu tun hat mit dem Unterschied von Schöpferkausalität und innerweltlicher Kausalität. Das Verhältnis von Realität und Positivität ist in und für Gott anders, als es für uns ist. Womit sich aber langfristig natürlich auch das Problem stellt, wie wir seine Existenz erkennen können. Wenn das so ist, dass das Verhältnis von Realität und Positivität in ihm etwas ganz anderes ist als in uns, dann ist doch eigentlich die Frage, wie können wir dann eigentlich auch wirklich einen adäquaten Begriff von ihm bilden? Aus dieser Frage heraus, das ist noch immer Punkt 1, werde ich vor allem zwei Stränge behandeln, den einen gleich, den anderen ein bisschen später. Der eine betrifft eben direkt diese begrifflichen Unterschiede. Realität vor allem, was heißt Realität und was ist die Struktur eines Gottesbeweises? Also das wird natürlich nur sehr, sehr ungefähr sein, das ist eine enorm komplexe Frage. Der andere Strang, der zweite Strang, den ich ein bisschen später behandeln werde, der geht von einer Art Metafrage aus, nämlich von der Frage, brauchen wir überhaupt einen Begriff von Gott? Was für eine Art von Begriff von Gott, wenn überhaupt einen, brauchen wir, wenn wir seine Existenz beweisen wollen? Also wenn wir Gottes Existenz beweisen wollen, was für Qualifikationen muss dann dieser Begriff von Gott eigentlich erfüllen? Ich habe das schon vorher mal angesprochen, aus dem Gesichtspunkt der Frage, naja, wenn einer so einen Vorschlag macht, ich werde die Existenz Gottes beweisen, dass dann der andere immer sagt, na, erklär mir mal, was das genau ist, wovon du die... Ne? Eine sehr gefährliche Frage, weil in bestimmten Situationen, kirchen- und politisch-geschichtlich, es sehr wichtig war, klarzumachen, dass es auch wirklich Gott ist, dessen Existenz man beweist und nicht der Teufel oder irgendein anderer böser Geist. Also das ist die eine Region von Fragen, die da mit der Theologie auch zusammenhängen. Ein anderer Bereich ist mit dieser Unterscheidung von logischen und realen Relationen gegeben, wo ich heute schon einmal auf die Wichtigkeit hingewiesen habe. Wenn das so ist, dass man das unterscheiden muss, konsequent, was ist dann das Verhältnis? Wie können wir dann positiv das Verhältnis bestimmen zwischen einer Behauptung und, wollen Sie was sagen? Zwischen Behauptung und Sachverhalt. Wie ist dann positiv zu bestimmen? Was ist dann sozusagen der Grund der Wahrheit einer Behauptung im Hinblick auf den Sachverhalt, über den sie eine Behauptung ist? Also da denken Sie jetzt zurück an die, da hat ja diese Wolf-Theorie mit der Korrespondenz mit der genauen Isomorphie, sozusagen eine Isomorphie-Theorie ist das eigentlich. Ne? Die hat ja da eine Antwort gegeben, ne? Wenn auch eine, die von Anfang an verdächtig ist natürlich. Also das ist eine Frage in der Situation, wie ich sie für Kant letztes Mal beschrieben habe. Wie lässt sich jetzt eigentlich diese Tendenz zum Empirismus, der er danach gegeben hat, indem er sagt, Kausalität ist ein Begriff, den wir durch Abstraktion bilden, wie lässt sich das begründen eigentlich? Gibt es dazu eine Theorie oder ist das nur sozusagen eine generelle Einstellung? Und ist diese Einteilung in logische und reale Relationen überhaupt vollständig und befriedigend? Da wird sich Ende der 60er Jahre noch eine sehr wichtige Entwicklung bekannt abspielen. Eine Frage, die sich daran direkt anschließt, aber die man schon auch als eine eigene behandeln kann. Ich habe Ihnen ja schon angedeutet, dass Kant diese Position auch wieder aufgibt, ziemlich geschwind sogar, wieder aufgibt, diese empiristische Auffassung, dass Kausalität nur ein Begriff sei, vor allem auch unter dem Einfluss von David Hume aufgibt. Wird das heißen, dass er zu seiner früheren Auffassung zurückkehrt? Also wird das bedeuten, dass er zu seiner früheren Auffassung zurückkehrt, dass Kausalität doch eine, also nicht nur ein Begriff, sondern eine Relation von Begriffen ist? Nein, das wird es nicht als Konsequenz haben, sondern dieses Wiederverlassen der empiristischen Position wird ihn zu einem Umdenken auf einer noch viel grundlegenderen Ebene veranlassen, nämlich zu einer völlig neuen Auffassung von dem, was überhaupt ein Begriff ist. Also er wird dabei bleiben, also er wird sagen, Kausalität ist eben nicht ein Begriff, weil Hume hat mich ja davon überzeugt, dass es keine Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, wie wir den bilden, diesen Begriff. Der kann eben durch Abstraktion nicht gebildet werden. Also muss er irgendwie eine andere Grundlage haben. Und da sagt er, ja, es ist tatsächlich so, das ist eine Relation im Urteil. Aber es ist nicht mehr eine Relation von Begriffen. Und das heißt, letztlich, wenn Sie jetzt zugehört haben, haben Sie es gehört, dass ein Urteil nicht mehr eine Relation von Begriffen ist. Nicht? Und das ist eine ganz, und das ist von allen Veränderungen, die sich da abspielen, die wir bisher angesprochen haben, die allerfundamentalste. Zu sagen, ein Urteil können wir nicht mehr verstehen als eine Relation von Begriffen. Und diese Entwicklung, das also führt zu einer Entwicklung in seiner logischen Auffassung, in seiner Theorie von Urteil, Schluss und Begriff. Und diese Entwicklung werden wir dann auch im Zusammenhang mit methodologischen Fragen noch besprechen. Dieser Zusammenhang zwischen logischen und terminologischen Überlegungen, der ist auch in der Terminologie manifest und sehr deutlich sichtbar, nämlich worum es da geht, das kann man mit einer sehr plakativen Überschrift bezeichnen, das ist die Deutung des Begriffspaares analytisch-synthetisch. Und die Stellung, die dieses Begriffspaar von Analyse und Synthese in der Logik einerseits, in der Methodologie andererseits hat. Also kurz gesagt, da geht es um eine hochspannende Angelegenheit, nämlich die Erfindung der Unterscheidung von analytischen und synthetischen Urteilen. Das ist etwas, was viel zu wenig registriert wird, wenn heute Leute aus der gegenwärtigen philosophischen Situation sich auf Kant zurückzubeziehen. Dann hat man immer den Eindruck, die verstehen irgendwie ganz genau, was der Unterschied von analytischen und synthetischen Urteilen ist und können sagen, wer den gemacht hat und unter anderem natürlich auch Kant und so und vergessen vollkommen, dass das eine Sache ist, die von Kant erfunden worden ist. Diesen Unterschied hat es vorher einfach nicht gegeben. Natürlich hat es immer schon den Unterschied von analytisch und synthetisch gegeben, aber nicht den von analytischen und synthetischen Urteilen. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Kann ich Ihnen natürlich auch nicht mit aller wünschenswerten Ausführlichkeit erklären, aber ich hoffe, ein bisschen kommen wir heute sogar noch dazu. Also jetzt ein bisschen was zu diesen Sachen mit der Ontotheologie. Eine Exposition der Schwierigkeiten Im Großen und Ganzen handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit dem Problem, dass wir einerseits, wenn wir die Existenz Gottes beweisen wollen, nicht davon ausgehen können, dass wir da von Anfang an über einen sozusagen präzise definierten, ausführlichen, Kant würde sagen deutlichen, das erkläre ich dann noch ein bisschen, Begriff von dem verfügen, wovon wir die Existenz beweisen wollen. Das ist das eine Horn des Dilemmas, dass er, ich hoffe, das haben Sie schon verstanden, dass das nicht möglich ist, dass wir sagen können, es ist das und das, genau das und davon können wir jetzt zeigen, das auch existiert. Das können wir nicht mit dem, was wir bisher haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir seine Existenz beweisen wollen, wir auch nicht davon ausgehen können, dass wir einen realen Grund dafür, dass er existiert, namhaft machen können. Das ist das zweite Horn des Dilemmas. Weil wir dann ja was hätten, was mächtiger ist als er. Dann hätten wir etwas, was der Grund seiner Existenz ist. Und das widerspricht unserer Auffassung von dem, was er, auch wenn wir nicht genau wissen, was es auf jeden Fall sein muss. Also sozusagen der Oberste da, der Chef in dieser Reihe. Da kann es nicht noch was geben, was der reale Grund dafür ist, dass er existiert. Daher ist einer der ersten Schachzüge, die Kant immer, ich zitiere jetzt aus Schriften, die sich über mehrere Jahre verteilen. So, ich sage Ihnen aber immer, wo wir ungefähr sind. Daher ist einer der ersten Schachzüge, die er immer macht, und ich lese Ihnen da dann auch noch die Stellen vor, dass er das Argument mit der Causa sui abwehrt. Also, dass er das Argument abwehrt und sozusagen in den Mistkübel schmeißt, dass wir ihn sehr wohl aus einem Grund beweisen können, und dieser Grund ist er aber selber. Sondern da sagt er, ich glaube, ich werde Ihnen an seiner Stelle vorlesen, oder vielleicht, weil ich es Ihnen jetzt gesagt habe, wenn ich dann zu der Stelle komme, lese ich sie nicht vor, weil ich es Ihnen eh schon gesagt habe. Wenn wir bei einem letzten Grund sind, dann ist das eben der letzte Grund. Und dann gibt es nicht noch einen anderen. Und dann hat es auch keinen Sinn zu sagen, der ist das selber. Ja? Also das ist aber ganz wichtig, dass er das, ne? Also eine ganz entscheidende Sache, dass er das immer gleich aus dem Weg räumt. Also diese spinozistische Sache mit causa sui, das kommt weg. Ja? Und sowieso kann etwas anderes nicht der Grund sein. Also, wo beginnen wir? Und der Trend in allen Sachen, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, also das geht so von Mitte der 50er Jahre bis ungefähr 9 Jahre, von 55 bis 64. Der Punkt ist der, also wir können ihn nicht aus einem Grund, aus einem Realgrund beweisen, und wir können ihn nicht aus einem Begriff beweisen, weil wir so einen Begriff nicht haben. Wenn wir so einen Begriff hätten, also dieser Begriff des Ens Realissimum, des allerrealsten Wesens, in dem alle Realität im höchsten Maß feiert, das ist der Angelpunkt des sogenannten ontologischen Gottesbeweises. Ne? Wo man sagt, naja, also wenn alle Realität in ihm drinnen ist, wenn alle realen Prädikate im höchsten Maß Positives in ihm vereinigt ist, Existenz ist ja sicher was Reales, also sozusagen ein Apfel, der wirklich existiert und den jetzt, oder eine Cola-Flasche, aus der er jetzt wirklich trinken kann, ist was anderes als die Cola-Flaschen, die man nur vorstellen kann. Das ist ein Mordsunterschied jetzt für meine Lebenssituation und so. So ist das eben nicht. Ne? Also startet er immer die ganze Zeit, sein Startbegriff ist der Begriff des absolut notwendigen Wesens. Also sein seine Ansätze, das ist auch das Einzige, was er diskutiert. Also er setzt sich in diesen Schriften nicht wirklich systematisch damit auseinander, was da andere Leute schon für Ideen gehabt haben. Es gibt ja von dem ontologischen Gottesbeweis so und so viele Varianten und es gibt auch von anderen Gottesbeweisen, die interessant wären, ganz schön viele hochinteressante Varianten. Da setzt er sich gar nicht so damit auseinander, sondern er interessiert sich da immer nur sozusagen seitlich für diese Alternativen und geht selber immer aus von dem Zielbegriff absolut notwendiges Wesen. Die Unmöglichkeit des Gegenteils, ja, die Unmöglichkeit, dass es das nicht gibt, nicht? Absolut notwendig zu sein, heißt, dass es unmöglich ist, dass es nicht existiert. Und da laufen die Sachen eben im Großen und Ganzen darauf, auf das Problem hinaus, dass er sagt, was ist denn sozusagen absolut unmöglich? Absolut unmöglich ist, was dem Satz vom Widerspruch nicht entspricht. Aber das kann ich nicht benutzen. Das ist schon die richtige Idee, sagt er. Absolut unmöglich ist, was dem Satz vom Widerspruch nicht entspricht. Aber das kann ich nicht benutzen. Warum nicht? Weil ich umgekehrt sagen kann, wenn etwas dem Satz vom Widerspruch entspricht, also keinen Widerspruch enthält, dann ist er dadurch noch lange nicht die Existenz dieser Sache bewiesen, sondern eben nur ihre Möglichkeit. Also das sind sozusagen die Eckpfeiler, an denen er sich da orientiert, wenn er nach einem möglichen Beweisgrund sucht. Ich lese Ihnen jetzt ein paar Stellen vor oder ein paar Sachen, alles ein bisschen kursorisch, mit verschiedener Genauigkeit, wie er das, und auch eigentlich ohne das zu bewerten. Ich sage jetzt nur im Vorhinein, das, natürlich ist das nicht haltbar. Nicht? Also diese, und man erkennt auch relativ leicht, wo die Bruchstellen sind. Aber es ist wichtig, dass Sie sehen, wie er sich die Sache überlegt hat. Einen Grund angeben dafür, beweisen, dass er existiert, würde heißen, einen Grund angeben dafür, dass das Wesen existiert. Jetzt ist aber der Begriff dieses Wesens, auch wenn wir davon nur eine sehr vage Vorstellung haben, von der Art, dass es eben keinen Grund für seine Existenz hat. Und das führt ihn dazu, dass man einmal, das führt ihn zu einer, also für uns sehr plausiblen Unterscheidung, aber für ihn ist das sicher ein wichtiger Punkt gewesen, dass man hier genau trennen muss zwischen dem, was man Realgrund und Erkenntnisgrund nennt. Also es kann nur um den Erkenntnisgrund gehen. Also da lese ich Ihnen vor aus der Schrift von 1755, aus der Nova Dilucidatio, das war in diesem Jahr, wo er diese irrsinnig vielen Sachen geschrieben hat, glaube ich, seine Habilitationsschrift oder... Also das war eine von diesen Schriften, die er da akademisch eingereicht hat und die daher auch... lateinisch verfasst waren. Mithin ist alles, von dem man sagt, es sei unbedingt notwendig da, also er konzentriert sich, habe ich ja gesagt, auf den Begriff des absolut notwendigen Wesens. Ne? Mithin ist alles, von dem man sagt, es sei unbedingt notwendig da, nicht wegen eines Grundes da, sondern weil das Gegenteil gar nicht denkbar ist. Diese Unmöglichkeit des Gegenteils ist der Erkenntnisgrund für das Dasein. Erkenntnisgrund, er macht da eine Unterscheidung zwischen Realgrund und Erkenntnisgrund. Aber ein vorgängig bestimmender Grund fehlt völlig. Es ist da, dieses wirklich von ihm gesagt und begriffen zu haben, ist genug. Die Unmöglichkeit des Gegenteils ist sozusagen das Einzige, was er... Es gibt natürlich auch, dass er so diese pietistische Linie, die es da in seinem Denken gibt, da kommen schon manchmal auch so persönliche Einstellungen natürlich durch. Auch so hier in der Formulierung, das hätte er ja nicht unbedingt da hinschreiben müssen. Ne? Also nur über den Satz vom Widerspruch, nicht nach dem Prinzipium rationis sufficientis, können wir diesen Beweis anlegen. Irgendwie müssen wir den im Zusammenhang mit dem Satz vom Widerspruch suchen. Und dann fängt er halt an, dieses Unmögliche zu suchen. Was ist das Unmögliche? Also das, dessen Gegenteil unmöglich ist. Was ist das Unmögliche? In der siebten Proposition in dieser Schrift. Und das ist jetzt eine sehr interessante Stelle. Da hören Sie zu, da liegt einer, das ist eigentlich der Angelpunkt der ganzen Sache und das ist dubios. Also versteht man eigentlich nicht. Okay, aber vielleicht hätte er einfach nicht weiterdenken können, wenn er sich das nicht so gedacht hätte. Da es Möglichkeit nur gibt, wenn verbundene Begriffe sich nicht widerstreiten, ja, also von Möglichkeit nur dann die Rede sein kann, wenn es darum geht, dass miteinander verbundene Begriffe sich nicht widerstreiten. Und so der Begriff der Möglichkeit aus einer Vergleichung hervorgeht. In jeder Vergleichung aber dasjenige, was verglichen werden soll, vorhanden sein muss. Und da, wo überhaupt nichts gegeben ist, eine Vergleichung und der ihr entsprechende Begriff der Möglichkeit nicht statt hat, so folgt, dass nichts als möglich vorgestellt werden kann, wenn nicht das da wäre, wir würden heute wenn schon eher sagen, irgendwas da wäre, was in jedem möglichen Begriff real ist. Und zwar wird es, da wenn man davon abgeht, dass überhaupt nichts möglich ist, da es nur Unmögliches gäbe, unbedingt notwendig da sein. Und ferner muss diese Realität durchgängig in einem einzigen Seienden vereinigt sein. Also der Gedanke hier ist einfach der, unmöglich ist, was dem Satz vom Widerspruch nicht konfirmiert, was dem Satz vom Widerspruch nicht entspricht. Und das ist eben die Vereinigung entgegengesetzter in demselben, in derselben Hinsicht, wie er immer wieder sagt. Wenn ich aber jetzt ganz einfach direkt sage, na gut, das vermeide ich halt immer. Ich vermeide halt den Widerspruch wirklich immer und habe immer nur Mögliches. Dann habe ich aber auch wirklich immer nur Mögliches und komme nie auf ein notwendig Existierendes. Also sucht er diesen Ausweg, dass es ein real, wirklich nicht nur logisch Mögliches, sondern ein real Mögliches, ein real Existierendes geben muss, sozusagen in Korrespondenz mit dem Satz vom Widerspruch. Und der Schachzug, den er hier macht, ist ja ganz leicht zu erkennen. Also wenn man den Text liest, sieht man ja, was er macht. Er entwickelt zu dem Satz vom Widerspruch dazu, wie wir heute sagen würden, ein reales Szenario. Er zeigt uns ein Szenario. Er zeigt uns, dass der Satz vom Widerspruch sozusagen ein Blödsinn wäre, ein Märchen von irgendwas, wenn es nicht, vielleicht etwas übersteigert und unangemessen ausgedrückt, eine Lebenssituation gäbe, in der er überhaupt relevant wird. Und der entscheidende Zug dieses Szenarios ist eben das Vergleichen. Und dann macht es ist natürlich ein Sophismus in einer gewissen Weise. Mit einem richtig gewieften Logiker, zweites Semester, kommt er dann nicht über die Runden. Wenn es nichts zum Vergleichen gibt, dann gibt es auch keine Möglichkeit. Dann hätten wir keine Vorstellung von dem, was Möglichkeit ist. Ne? Also muss es irgendwas geben, was es zum Vergleichen gibt. Irgendwas muss sein. Ne? Irgendwas muss real existieren. Es muss irgendwelche Begriffe geben, die auch noch, würden wir umgangssprachlich sagen, durch irgendeine Art von Inhalt bestimmt sind und nicht nur dadurch, dass das, was immer in ihnen an Merkmalen drinnen steckt, sich nicht widerspricht. anders, positiver und sympathetischer ausgedrückt. Dadurch, dass ich sage, ich denke mir eine Menge von Merkmalen, die sich nicht widersprechen, würde Kant sagen, dadurch hast du noch keinen Begriff. Ja? Du denkst aber was notwendig ist dafür, dass das ein Begriff ist, aber das ist noch kein Begriff, ne? Würde er sagen. Sondern es muss irgendwas da sein, ne? Was das ist, was sie nicht widerspricht. So ungefähr. Ja? Und da hängt da dran eine Unterscheidung, die lesen wir dann in einem späteren Text ein bisschen, die können wir in einem späteren Text genauer lesen, zwischen dem, ich glaube, er sagt, das Formale der Möglichkeit und das Reale der Möglichkeit. Ja? Alle Möglichkeit, und Möglichkeit ist immer definiert durch den Satz vom Widerspruch, alle Möglichkeit setzt auch etwas Reales voraus. Warum? Weil Möglichkeit, so wie wir sie auffassen, wenn wir überhaupt ein Verständnis davon entwickeln wollen, ein positives Verständnis davon, was Möglichkeit ist, das Vergleichen voraussetzt. Können Sie das ungefähr nachvollziehen? Den Gedanken? Wenn nie jemand irgendwas verglichen hätte, irgendwelche Inhalte verglichen hätte, ist das das, ist das das auch oder ist das das nicht und so, dann würde man von Möglichkeit nicht sprechen können. Da ist natürlich jetzt ein kleiner Seitenweg, muss abgesperrt werden sozusagen, da man sagt, man könnte ja Möglichkeit auch umgekehrt über die Notwendigkeit, ne? Definieren. Aber das ist uninteressant. Ne? Weil das sagt, er hat eben sich dafür entschieden, von dem Begriff der Möglichkeit auszugehen und über die Möglichkeit verständlich zu machen, was Notwendigkeit heißt. Was absolute Notwendigkeit heißt in dem Zusammenhang. Sonst hätte er von Anfang an eine Petitio Principii im Hinblick auf seine Absicht, die Existenz des allernotwendigsten Wesens zu beweisen. Also ein interessanter Punkt. Also man kann viel machen natürlich draus. Es ist nicht nur so, dass es, ist ja auch von meiner Seite her mehr so ein Gefühl, dass das nicht sieht, aber ich bin ziemlich sicher, ne? Der Gedanke ist ein bisschen, aber trotzdem steckt natürlich sehr viel dahinter. Aber natürlich ist der Gedanke relativ auf eine bestimmte Auffassung davon, was ein Begriff ist. Das wird sich jetzt noch ein bisschen klären in dem, was ich in der Stunde sage. Wenn man eine ganz andere Auffassung vom Begriff hat, dann kommt diese Sache mit dem Vergleichen nicht mehr so, rückt das nicht so in den Vordergrund. Also vor allem in der Schrift über den einzig möglichen Beweisgrund aus dem Jahr 1763, da hat er das dann alles Schritt für Schritt noch wesentlich genauer dargestellt. Also wenn Sie was lesen wollen dazu, ich glaube, das mit dem einzig möglichen Beweisgrund ist das in meiner Pflichtlektüre-Liste. Ist er nicht? Na, ist trotzdem interessant. Also da geht er systematischer vor. Da fängt er gleich an mit der Existenz. Mit dem, was man die These über das Sein nennt. Wenn wir einen Begriff von einer bestimmten Sache haben, oder wenn wir einen bestimmten Begriff von einer Sache haben, das zweite ist fast besser, wenn wir einen bestimmten Begriff von einer bestimmten Sache haben, wir haben ihn schon, ja? Und jetzt ist die Frage, existiert sowas oder nicht? Da ist die These, die er von Anfang an hat, dass die Nicht-Existenz der Sache niemals einen Widerspruch in dem Begriff nach sich ziehen kann. Das hat er von Anfang an. Ja? Das ist von Anfang an diese berühmte These über das Sein, Kants These über das Sein. Das Sein ist kein reales Prädikat.
Ja, was soll ich da jetzt vorlesen? Wenn ich mir vorstelle, Gott spreche über eine mögliche Welt, sein Allmächtiges werde, so erteilt er dem in seinem Verstand vorgestellten Ganzen keine neuen Bestimmungen. Nicht, wenn Gott sagt, werde, jetzt hat er sich ausgemalt, wie es ungefähr wäre, ne? Dass sie da den grünen Pullover anhaben und ich heute diese gepunktelte Krawatte und das alles, hat er sich alles ganz genau vorgestellt gehabt. Und dann hat er gesagt, werde. Und da sagt Kant, kommt zu dem, was er sich da vorgestellt hat, zu diesem Ganzen, was dann wird, eben nicht noch eine neue Bestimmung hinzu. Setzt nicht ein neues Prädikat hinzu, sondern er setzt diese Reihe der Dinge, in der wir heute so ausschauen, wie wir heute ausschauen, in welcher alles sonst eben nur beziehungsweise auf dieses Ganze gesetzt war, mit allen Prädikaten absolut oder schlechthin. Das ist dieser Begriff der Setzung oder Position. Der Paragraph beginnt damit, dass er sagt, der Begriff der Position oder Setzung ist völlig einfach und mit dem vom Sein überhaupt einerlei. Also Sein heißt, als das, was es ist und als was es beschrieben werden kann in aller Vollständigkeit, dann außerdem, und zwar genau als das, als was es beschrieben war, gesetzt sein. Die sogenannte absolute Position. Gesetzt sein. Und das heißt eben, wenn er sagt, als das, als was es vollständig beschrieben war, gesetzt sein, als das gesetzt sein, als was es beschrieben war. Und nicht so, dass davon eine neue Beschreibung gegeben werden muss. Das ist der springende Punkt. Ja? Dadurch, dass es gesetzt ist, wird nicht von der Sache eine neue Beschreibung gegeben. Sondern er wird als dieses Ganze, das er war, gesetzt. Als das er schon vorher eingesehen und vorgestellt war. Das ist der springende Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Jetzt muss ich da eigentlich auch gar nicht weiterlesen. Ne? Muss ich eigentlich nicht, oder? Ist klar. Der Punkt. Und dann kommen relativ ausführlich diese Gedanken über Möglichkeit, Unmöglichkeit, das Formale der Unmöglichkeit, das Reale und so weiter. Also dieser Gedanke, wir haben das Formale der Unmöglichkeit, der Widerspruch in einem und demselben, aber das darin gedachte Reale könnte unabhängig genommen möglich sein. Also die Unmöglichkeit formal gesehen besteht immer in der Beziehung von mehreren, im Zusammennehmen von mehreren Widersprechenden in einem. Wenn es nicht zusammengenommen ist, kann es real sein. Das viereckige Dreieck oder solche Beispiele hat er da. Nicht? Es kann kein viereckiges Dreieck geben. Aber es kann Dreiecke geben und Vierecke geben. Das ist sozusagen einfach die Botschaft. Das ist natürlich, wenn wir einen bestimmten Begriff gegeben haben, wenn uns einer einen Begriff hinschmeißt, sozusagen, auf den Tisch, immer die Frage, ob dann etwas versteckt ist. Ne? Also, sozusagen, wir sagen in diesem Beispiel, viereckiges Dreieck kann es nicht geben. Viereck kann es geben, Dreieck kann es geben. Aber es könnte uns jemand ein Beispiel hinhauen, wo dann eben die Frage ist, kannst du überhaupt ein Viereck geben? Ne? Nicht so einfach. Regelmäßige Figuren gibt es. Was ist eins? Wo gibt es kein Regelmäßiges? Es gibt doch irgendwelches, wo es keine Regelmäßigen gibt, so und so viele Ecken. Nicht? Also es gibt so und so viele Ecken, wo es eben keine Regelmäßigen gibt. Aber es gibt regelmäßige Ecke und unregelmäßige Ecke und es gibt N-Ecke. Zwei Ecke gibt es nicht. Drei Ecke, das ist ein Punkt bekannt. Es kann kein regelmäßiges Zweieck geben. Das ist einer von seinen Beispielsätzen dafür. Für die synthetischen Urteile a priori in der Geometrie, ne, dass es kein regelmäßiges Zweieck geben kann. Aber Dreiecke, Vierecke, N-Ecke gibt es. Ne? Und es gibt regelmäßig eckige Sachen und so. Wenn Ihnen einer den Begriff hinhaut von einem so und so viel Eck, von einem regelmäßigen, müssen Sie es auch nicht klären. Ne? Brauchen Sie viel Arbeit unter Umständen, um drauf zu kommen. Ob nicht ein Widerspruch darin steckt, ob es das gibt oder so. Also so, das ist das, was er meint. Und dann kommt er eben wieder auf diesen Punkt mit dem Realen der Möglichkeit. Jetzt weiß ich gar nicht, das zahlt sich gar nicht aus, dass ich das jetzt nochmal vorlese. Ich glaube, das haben Sie schon verstanden. Ne? Ich glaube, das haben Sie schon verstanden. Das mit dem Vergleichen. Ne? Dass sein Trick der ist, dass er auf etwas notwendigerweise Existierendes durch die Überlegung kommt, dass in allem, dass die Bedingung dafür, dass überhaupt etwas möglich ist, das heißt die Bedingung dafür, dass der Satz vom Widerspruch überhaupt angewendet werden kann, dass eine Bedingung dafür ist, dass es etwas zum Vergleichen gibt. Also muss es etwas geben. Und das, was ich Ihnen jetzt total erspare, wo ich gar nichts dazu sage, das ist dann, was er selber gesagt hat, was man dann noch beweisen muss, dass das alles in einem einzigen Wesen, in einem einzigen Seienden kondensiert sein muss, sozusagen. Aber das ist nicht schwierig, so ein Beweis. Der Haken, der springende Punkt, der, den man bestreiten muss, ist, warum der Satz vom Widerspruch überhaupt auf so ein Szenario zurückbezogen werden muss, wie das mit dem Vergleichen. Ne? Und das hängt damit zusammen, dass er eine bestimmte Vorstellung davon hat, was überhaupt ein Begriff ist. Nämlich, dass ein Begriff festgelegt wird durch die Gesamtheit seiner Merkmale, die selber wieder von der Natur eines Begriffes sind. Und wenn er das dann beieinander hat, also dann geht es rucki-zucki und dann hat er einen Gottesbeweis. Ne? Dann hat er einen Beweis für die, so läuft das ungefähr, einen Beweis für die Existenz des allernotwendigsten Wesens. Weil wenn es das nicht gäbe, dann wäre auch alle Möglichkeit aufgehoben. Ne? Und das, was vorausgesetzt ist, was die notwendige Bedingung dafür ist, dass es überhaupt etwas Mögliches gibt, das ist das Notwendige. Ne? Ich lese Ihnen jetzt noch ein paar Stellen vor. Also, sagen wir so, was sehr wichtig ist, ist, dass man erkennt, dass sein Startbegriff für den Gottesbeweis immer dieser Begriff des allernotwendigsten Wesens sein muss. Und zwar, das wäre gut, wenn Sie sich das merken oder wenn Sie das verstehen, auch im Hinblick auf die Alternativen. Nämlich, dass es nicht möglich ist, direkt aus einem Begriff von dem Ens Realissimum oder so, von dem, was er ist, einem sogenannten deutlichen Begriff, von dem, was er seinem Wesen nach ist, weil wir eben, was wir als reale Prädikate verstehen, wenn wir das zusammenzählen, noch immer nicht auf dieses höchste Maß von Realität kommen, als dass wir Gott verstehen. Und dass auf der anderen Seite nicht möglich ist, ihn aus einem Grund zu beweisen, seine Existenz aus einem Grund zu beweisen. Und da brauchen Sie immer noch dieses Korollarium, dass er auch das mit der Causa Sui ausschließt, nicht? Also, dass er dagegen den Spinozismus argumentiert. Also wenn das eine Prüfungsfrage ist, warum, aus welchem aus welchem Begriff und warum, aus diesem Begriff beweist Kant im Jahre 1763 noch die Existenz Gottes, dann ist die richtige Antwort allernotwendigstes Wesen, und zwar deshalb, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Die zwei plausibelsten Möglichkeiten aus einem Grund scheidet aus und aus dem bloßen Begriff, also das ontologische Argument in seiner kruden Fassung scheidet auch aus. Ne? Das scheidet deswegen aus, weil die Existenz kein reales Prädikat ist, weil die Aufhebung der Existenz einer bestimmten Sache niemals einen Widerspruch im Begriff von dieser Sache nachträglich zur Folge hat. Das ist dieser Punkt, mit dem, als Gott sein Werde sprach, da setzte er das, was er sich ausgedacht hatte als Ganzes, um. Und zwar das, was er sich ausgedacht hatte. Er setzt nicht um und dann ist er ganz baff, dass das jetzt... Das hat schon gewusst, was das und jetzt existiert es eben. Ne? Und dann könnte man sagen, jetzt sind wir da. Ich lese Ihnen jetzt noch zwei Stellen vor, die von sehr viel später sind, wo Sie sehen, wie sich das noch reflektiert. Also diese ganze Theorie oder diese Theorieansätze, das wird alles total transformiert. Aber gewisse Elemente davon bleiben da. Und ich lese Ihnen jetzt zwei, drei Stellen noch vor. Eine nur. Auch sehr viel später, wo Sie das noch hören können. Also das ist aus den Jahren, aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Eine Reflexion, also so eine Notiz, die er gemacht hat. Ich kann sagen, ens necessarium, notwendigstes Wesen, können wir uns nur als Realissimum denken, weil dieser Begriff allein durchgängig determinierend ist. Also ein allernotwendigstes Wesen können wir uns nur als ein solches denken, das alle Realität im höchsten Maß und ohne Schranken in sich vereinigt. Aber nicht umgekehrt. Ein ens Realissimum müsste ich als Necessarium denken, denn da würde ich über den Begriff hinausgehen. Das ist genau der Punkt, den er da so früh schon gemacht hat. Ne? Also ich kann mir das allernotwendigste Wesen nur als das vorstellen, in dem alle Realität, die verlangt wird, damit der Satz vom Widerspruch überhaupt anwendbar ist, könnte man jetzt in Klammern hinzusetzen, in dem alle diese Realität vereinigt ist. Ich denke, alles Reale, was sozusagen vergleichbar ist, was überhaupt in einem Vergleich in Frage kommen kann, in seiner positiven und realen Form in Gott vereinigt. Aber nicht umgekehrt. Ich kann nicht ausgehen von dem Begriff eines solchen Realissimum. Ich kann mir nicht so eine Vereinigung vorstellen und dann sagen, das existiert notwendig. Denn das würde heißen, von dem Begriff zum Dasein überzugehen. Und das Dasein ist aber kein Prädikat, das ich da herausziehen kann. Und dann setzt er da hinzu, also das ist die Reflexion Nummer 5760. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Band seiner Nachlassschriften das steht, aber das ist eine sehr schöne Stelle. Ne? Und dann sagt er nochmal, ich lese nochmal das Ganze vor mit dem Nachsatz, den ich jetzt ich kann sagen, ens necessarium können wir uns nur als Realismus denken, weil dieser Begriff allein durchgängig determinierend ist. Aber nicht umgekehrt, dass ein ens realissimum ich als Necessarium denken muss, denn da würde ich über den Begriff hinausgehen. Und dann sagt er, die omnimodo determinatio ist nicht die definitio existentiae. Also das richtet sich gegen die Rationalisten, nicht? Gegen die Leibniz-Wolf, also Wolfianer, gegen die Wolf-Schule. Wie gesagt, existieren tut das, was in jeder überhaupt möglichen Hinsicht determiniert ist. Wenn ich alle Hinsichten, wenn ich alles, was man überhaupt über eine Sache sagen kann, wenn ich eine Liste hätte, ja, von allen Prädikaten, die überhaupt möglich sind. Also, das würde anfangen mit, ist ein Neugeborenes, ist ein Kind, ist jung, ist noch immer ziemlich jung, ist nicht mehr ganz jung, ist schon mittelalt, ist schon alt und so weiter. Und dann geht es, ist rot, ist rosa und so weiter. So, ich habe so Listen, ja, Und jetzt habe ich so und so viele Spalten. Also B1, Prädikat 1, Prädikat 2, also jung, nicht mehr ganz so jung, alt und so weiter. Und jetzt mache ich da die Dinge, die Sachen, Ding 1, Ding 2, existierendes Ding 1, existierendes Ding 2. Und jetzt mache ich sozusagen ein nicht existierendes Ding auch dazu. Nicht? Existieren tun die Dinge, die bei jedem einzelnen Prädikat entweder ein Plus oder ein Minus stehen haben. Ja? Also die Existenz heißt die Omnimodo Determinatio. Und ein Ding, wo irgendwo weder ein Minus noch ein Plus steht, kann nicht existieren. Nicht? So, das ist die Theorie. Weil das in einer bestimmten Hinsicht noch nicht festgelegt ist. Also gibt es das nicht. Alles, was überhaupt existiert, muss entweder einen Meter oder 2000 Meter oder irgendeine andere Länge weit weg von mir entfernt sein. So wie ich da jetzt stehe. Und was nicht irgendeine andere Länge weit von mir entfernt ist, existiert nicht. So ist die Theorie. Ne? Ungefähr. Ne? Da ist natürlich jetzt sehr schwierig. Also das ist natürlich eine Kasperl-Vorstellung in Wirklichkeit. Ne? Weil man jetzt sagen müsste, na gut, also wenn ich da sozusagen eine von diesen, das ist jetzt irgendwie eine tückische Frage natürlich, aber also mein Beispiel ist jetzt schlecht, aber also gut, sagen wir es trotzdem. Also wenn ich da jetzt ein paar so Bärlauchblätter habe, nicht? Im Wald, weil davon gibt es jetzt nur, dann müsste es eigentlich entscheidbar sein, ob dieses Bärlauchblatt jetzt ein Austria-Wien-Fan ist oder nicht. Ich kann aber mit dem gleichen Recht sagen, dass das jetzt ein Austria-Fan ist und kein Austria-Fan oder sowas. Das heißt, diese Konzeption führt an sich selber schon, wenn man die einmal hat, führt an sich selber schon auf dieses Problem, was ist eigentlich ein reales Prädikat. Diese Konzeption selber, dass die Existenz das Komplement der Omnimodo Determinatio ist, die führt schon an sich, wenn man nach Beispielen sucht, auf alle die Probleme, die wir jetzt besprochen haben. Was ist denn das wirklich? Nicht? Also ist vielleicht ein Austria-Fan zu sein gar kein so ein reales Prädikat, hat vielleicht gar keine Repräsentation in Gott selbst, in diesem Alter Realität. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Problem. Also die Omnimodo Determinatio ist nicht die Definitio Existentia. Nicht? Das ist bei ihm sozusagen dann der Schluss. Man könnte jetzt sogar noch ein Schrittchen weitergehen auf den kritischen Kant zu, da ist das auch noch vorhanden, diese ganze, aber ich glaube, ich müsste das jetzt nochmal raussuchen, das ist diese tolle Stelle da im Methodenkapitel der Kritik der reinen Vernunft. Ne? Also, im Laufe der Jahre entwickelt man einen Griff. Die negativen Urteile, die es nicht der bloß logischen Form, sondern auch dem Inhalt nach sind, stehen bei der Wissbegierde der Menschen in keiner sonderlichen Achtung. Man sieht sie wohl gar als neidische Feinde unseres unablässig zur Erweiterung strebenden Erkenntnistriebes an und es bedarf beinahe einer Apologie, um ihnen nur Duldung und noch mehr, um ihnen Gunst und Hochschätzung zu verschaffen. Und dann kommt er da also eben genau auf diese Frage, aber ich finde jetzt, damit beginnt es, aber wo ist jetzt die eigentliche Stelle? Also jedenfalls,
glaube, ich habe eine andere Stelle. Ich habe mir da eine andere Stelle aufgeschrieben. Ja. Genau. Nun kann sich niemand eine Verneinung, das ist noch in dem Kapitel über das transzendentale Ideal, das ist eigentlich der Ort, an dem man sich da dieses Kapitel, aber vielleicht reden wir da nochmal drüber. Nun kann sich niemand eine Verneinung bestimmt denken, ohne dass er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe. Der Blindgeborene kann sich nicht die mindeste Vorstellung von Finsternis machen, weil er keine vom Licht hat. Der Wilde nicht von der Armut, weil er den Wohlstand nicht kennt. Der Unwissende hat keinen Begriff von seiner Unwissenheit, weil er keinen von der Wissenschaft hat und so weiter. Es sind also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet und die Realitäten enthalten die Data und sozusagen die Materie oder den transzendentalen Inhalt, das ist jetzt das neue Wort, zu der Möglichkeit und durchgängigen Bestimmung aller Dinge. Also das ist jetzt die Formulierung in der Sprache sozusagen der Kritik. Die Realitäten enthalten die Data und sozusagen die Materie, den transzendentalen Inhalt zu der Möglichkeit und durchgängigen Bestimmung aller Dinge. Und jetzt sagt er dann was in der Folge, was zeigt, dass er diesen Standpunkt aber schon längst verlassen hat, den wir da beschrieben haben. Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grund gelegt wird, also so ein Seiendes, welches den ganzen Vorrat des Stoffes, da sehen Sie noch ein bisschen ein Echo von dieser Sache mit dem Vergleichen, ne? Ein transzendentales Substratum, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle möglichen Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anderes als die Idee von einem All der Realität, omnitudo realitatis. Alle wahre Vereinungen und so weiter. Und dass er das sagt, ist bloß eine Idee, heißt es eben kein Begriff dann in der Kritik der reinen Vernunft. Während er hier davon spricht, dass wir zu dem Begriff des notwendigsten Wesens, dem Begriff sozusagen so eines Realissimum, dann haben, nicht umgekehrt gehen können, da ist das für ihn noch ein Begriff, aber in der Kritik der reinen Vernunft ist es kein Begriff mehr. Da macht er dann einen gravierenden Unterschied zwischen einem wirklichen Begriff und einer bloßen Idee. Jetzt machen wir einen Wechsel zum nächsten Punkt. Wir gehen nicht von einem vollständigen Begriff Gottes aus, wenn wir seine Existenz beweisen. Was ich Ihnen da aus dieser späten Reflexion vorgelesen habe, wir können nicht ausgehen von der Vorstellung des Realissimum und auf das Ens Necessarium kommen, weil das ihm heißen würde, über den Begriff hinauszugehen. Wir gehen nicht vom vollständigen Begriff Gottes aus, wenn wir seine Existenz beweisen, aber wie wissen wir dann, wovon wir die Existenz bewiesen haben? Ja, jetzt gehen wir zurück auf diese Frage, die von Anfang an da schon mal gestellt habe. Wenn wir nicht davon ausgehen, wovon haben wir denn dann eigentlich die Existenz bewiesen, wenn wir nicht vorher sagen konnten, wir hatten seinen vollständigen Begriff. Allein zu sagen, wir können wissen, wovon wir reden, auch wenn wir keinen vollständigen Begriff von dieser Sache haben, allein das zu sagen, allein zu behaupten, wir können genau wissen, wovon wir reden, auch wenn wir keinen vollständigen Begriff haben, wenn wir keine Definition davon haben, ist schon ein wesentliches Element, vielleicht sogar das wesentliche Element dessen, was man Nominalismus nennen kann. Also eine starke nominalistische Ansage. Allein schon das. Aber er bringt das noch deutlicher heraus. Ich lese Ihnen vor aus der Schrift über den einzig möglichen Beweisgrund. Und zwar ganz am Anfang von dieser Schrift, nicht über den Begriff Gott oder des Allerwichtigsten, sondern über den Begriff Dasein, sagt er da was. Wir wollen ja die Existenz beweisen. Was heißt Existenz? Was beweisen wir denn, wenn wir die Existenz beweisen?
Man erwarte nicht, sagt er, dass ich mit einer förmlichen Erklärung des Daseins den Anfang machen werde. Es wäre zu wünschen, dass man das niemals täte. Wo es so unsicher ist, richtig erklärt zu haben, und das ist es öfter, als man wohl denkt. Ich werde so verfahren als einer, der die Definition sucht. Sehr wichtiger Punkt. Ich bin nicht einer, der die Definition zuerst hinstellt und dann von dieser Sache was beweist, sondern ich bin einer, der von einer bestimmten Sache die Definition sucht. Aber er schon weiß, wovon er die Definition sucht. Das ist der springende Punkt. Ja? Ich werde so verfahren als einer, der die Definition sucht und sich zuvor von demjenigen versichert, was man mit Gewissheit, bejahend oder verneinend von dem Gegenstand der Erklärung sagen kann, ob er gleich noch nicht ausmacht, worin der ausführlich bestimmte Begriff desselben bestehe. Also heute würde man sagen, ein eindeutiges Kennzeichen oder eben ein Kriterium für die Unterscheidung dessen, worüber ich etwas sagen will, von allem anderen. Und ich muss nicht eine Einsicht in sein Wesen haben. Ich muss keine Definition von der Sache haben. Also, ich bin einer, der eine Definition sucht. Ich verhalte mich so wie einer, der eine Definition sucht, von einer Sache, die er aber schon festgenagelt hat, wenn er sich auf die Suche nach der Definition macht. Ja, ganz entscheidender Punkt. Ob er gleich noch nicht ausmacht, der so ist wie ich, worin der ausführlich bestimmte Begriff desselben bestehe. Lange vorher, ehe man eine Erklärung von seinem Gegenstand wagt, und selbst denn, wenn man sich gar nicht getraut, sie zu geben, kann man viel von derselben Sache mit größter Gewissheit sagen. Also das ist ein sehr wichtiges Motiv, das wird mir nicht gelingen, Ihnen das ausführlich in allen seinen Facetten darzustellen in dieser Zeit für Kant. Sozusagen, man könnte sagen, partikulare, vollständige und unmittelbare Gewissheiten. Na? Irgendwas ganz sicher wissen, und das als Hebel dafür, dann die Sache in ihrer Vollständigkeit aufzuknacken. Beispiel, ich zweifle, dass einer jemals richtig erklärt habe, was der Raum sei. Allein, ohne mich damit einzulassen, bin ich gewiss, dass, wo er ist, äußere Beziehungen sein müssen, dass er nicht mehr als 3 Abmessungen haben könnte und so weiter. Oder eine Begierde mag sein, was sie will, so gründet sie sich auf irgendeine Vorstellung. Sie setzt eine Lust an den Begehrten voraus und so weiter und so weiter. Oft kann aus solchen Sachen, die man noch vor der Definition des Gegenstandes gewiss weiß, das, was zur Absicht unserer Untersuchung gehört, ganz sicher hergeleitet werden. Und man wagt sich als denn in unnötige Schwierigkeiten, wenn man sich bis dahin versteigt, also sozusagen immer vorher schon wissen zu wollen, was das ist, worüber man eine Definition sucht oder wovon man eine Erklärung geben will. Die Methoden sucht, die Nachahmung des Mathematikers, der auf einer wohlgebähnten Straße sicher fortschreitet, auf dem schlüpfrigen Boden der Metaphysik, hat eine Menge solcher Fehltritte veranlasst. Also wir müssen nicht wissen, was Dasein heißt. Wir müssen keine Definition von Dasein geben können. Wir müssen keine Definition von Gott geben können. Wir müssen nur sozusagen von beiden sozusagen sichere Kriterien oder Merkmale haben, die diese Begriffe von anderen konkurrierenden, naheliegenden zu unterscheiden erlauben. Der Unterschied, den er hier macht, die Pointe, die er hier macht, hat was mit einem grundlegenden Unterschied zu tun, der für ihn eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat in dieser Zeit. Und der terminologisch sozusagen von Leibniz her kommt und bei Leibniz auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und wahrscheinlich schon von noch früher her kommt, ist der Unterschied zwischen den klaren und den deutlichen Merkmalen. Oder zwischen den Begriffen der Klarheit und der Deutlichkeit. Ja? Wobei das ganz einfach ist, wobei er unter der Klarheit einer Vorstellung eben genau das versteht, dass die Vorstellung sicher von allen anderen unterschieden werden kann. Das ist die Klarheit. Ja? Also, wenn ich einen Ansatzpunkt habe, wenn ich ein Merkmal habe, von dem ich genau weiß, aha, dann ist, wenn es das hat, dann ist das eben das. Dann ist es mein Auto. Ja? Und Deutlichkeit definiert er eigentlich Deutlichkeit kann man dann mit der Klarheit auch definieren. Deutlichkeit ist nichts anderes als die innere Klarheit. Also wenn ich sozusagen alle inneren Merkmale in dem Begriff voneinander unterscheiden kann, dann habe ich den Begriff deutlich gemacht. Also Klarheit ist eine schwächere Anforderung. Eine deutliche Vorstellung von einer Sache zu haben, heißt eben genau schon die Definition zu haben. Ja? Eine deutliche Vorstellung haben heißt, die inneren Merkmale in diesem Begriff aufzählen können. Also was ich brauche für einen Beweis der Existenz Gottes, keine deutliche Vorstellung von Gott, sondern nur eine klare. Es genügt mir dieser Begriff des allernotwendigsten Wesens. Ich muss eben nicht hineinschauen können in diesen Begriff des Ens Realissimum, des Inbegriffs aller Realität. Das kann ich nicht. Ich kann den nicht zusammenzählen, sozusagen aufsummieren aus meinen realen Prädikaten. Austria-Anhänger, nicht mehr ganz jung. Ja? Verstehen Sie? Es genügt mir so, das ist ein indirekter Begriff, ein indirekt gewonnener Begriff, dieser Begriff des allernotwendigsten Wesens. Nicht? Man muss sich ja vorstellen, der hat ja keinen Inhalt eigentlich, genau genommen. Nicht? Von dem geht es nur darum, dass man festlegt, dass er ein einziges Wesen bezeichnet. Den gewinne ich ja nur über diesen Gedanken, dass es ein Etwas geben muss, das real ist, dass die Basis dafür ist, dass überhaupt irgendwas verglichen werden kann. Und also keine Einsicht in die innere Zusammensetzung, in die innere Wesenszusammensetzung, sondern nur Klarheit, nicht Deutlichkeit, sondern Klarheit. Da können Sie jetzt etwas sehen, da nehme ich was voraus, was ich eigentlich in einem anderen Zusammenhang viel später erst sagen wollte, aber da können Sie ein wichtiges Motiv sehen für etwas, was uns ganz komisch vorkommt. Versuchen Sie sich zu merken. Dass Kant in einer anderen Schrift, die in dieser Zeit verfasst hat, über die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren, sozusagen eigentlich eine relativ allgemeine Theorie der Logik entwickelt, in der die sozusagen entwickelt wird auf der Basis einer Begriffslogik. Also alles, was logische Theorie ist, wird in dieser Schrift oder in dieser Zeit von Kant aus dem heraus entwickelt, was ein Begriff ist. Aber zum Beispiel Urteile, ein Urteil kann definiert werden als ein deutlicher Begriff. Und das können Sie jetzt verstehen. Ne? Was ist ein Urteil? Ein Urteil ist, wenn ich sozusagen einen Subjektbegriff habe mit vier, Austria-Anhänger, nicht mehr ganz jung, was ist er noch? Fahrradfahrer und natürlich weiblichen Geschlechts. Das ist jetzt ein Blödsinn. Nicht? Jetzt sagen sie, das Ganze ist ein Austria-Anhänger und der ist nicht mehr ganz jung und hat ein violettes Leiberl, nicht? VL. So. Und wenn ich dann sage, Austria-Anhänger, wenn ich jetzt das Urteil, das ist ein Austria-Anhänger, sagen wir, der ist so definiert, nicht? Dass er nicht mehr ganz jung ist, ein violettes Leiberl hat, weiblichen Geschlechts ist und Fahrradl fährt. Und wenn ich jetzt sage, ein Austria-Anhänger hat ein violettes Leiberl, weil wenn ich sagen würde, die Austria-Anhänger haben grün-weiße Leiberl, das wäre ja falsch, nicht? Aber wenn ich was sage, was weiß ich nicht, dann sage ich, hat ein violettes Leiberl, was habe ich dann gemacht? Einen Austria-Anhänger könnte ich auch an ganz was anderem, was da überhaupt keine Rolle spielt, erkannt haben. Was ich da hier noch nicht drinnen habe. Oder vielleicht reicht irgendwas aus wie alle ab einem gewissen Alter sind Austria-Anhänger oder so. Eins von dem. Aber wenn ich jetzt sage, Austria-Anhänger haben violette Leibeln an, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich einen Beitrag geleistet zu dem, was die Deutlichkeit des Begriffs ist. Na? Und daher ist in dieser Zeit für Kant, also ein Urteil ist ein deutlicher, sagt er wörtlich, Urteile sind deutliche Begriffe und Schlüsse sind vollständige Begriffe. Die ganze Logik auf der Begriffslogik basiert. Und das ist eine der wesentlichsten Wendungen in dieser Zeit zwischen den frühen 60er Jahren und der Kritik der reinen Vernunft, dass sich das total umkehrt und die ganze Logik dann auf der Urteilslogik gegründet sein wird. Ja? Der Punkt, wo diese Aussage, ich muss gar keinen vollständigen Begriff haben, der Begriff muss mir gar nicht deutlich sein, wenn ich ihn verwenden will. Ich muss nur sozusagen ein sicheres Merkmal haben, dessen Quelle auch ganz unbestimmt sein kann. Also da kommen für ihn natürlich auch sozusagen Wahrnehmungen in Frage. Der Punkt ist natürlich der, und wo er dann sagt, in der philosophischen Analyse, das ist überhaupt für ihn ein Leitgedanke in dieser Zeit, die philosophische Tätigkeit ist genau das, dieses Zugehen auf eine Definition von so einem Kriterium aus, von einem Kriterium starten, dass wir wissen, worüber wir reden und dann versuchen, möglichst genau immer deutlicher zu machen, was das ist. Und er kommt ja dann drauf, seine Position in dieser Zeit ist ja auch die, dass er sagt, die Philosophie hört in einer gewissen Weise nie auf, Analyse in dem Sinn zu sein. Die Pointe, die eigentliche Pointe in dieser ganzen Aussage ist aber, oder liegt darin, versteht man erst, wenn man sieht, dass es sehr wohl eine Erkenntnis gibt, wo wir immer eine vollständige Einsicht haben, wo die vorausgeht. Und das ist so in der Mathematik. In der Mathematik ist es immer so, dass uns die Begriffe vollkommen deutlich sind, mit denen wir zu tun haben. Immanent. In der mathematischen Argumentation ist es immer so. Warum? Warum ist es so? Weil wir sie selber machen. Weil wir sie konstruieren. Also da lese ich Ihnen jetzt... eine Stelle vor aus einer Schrift, die ist ein Jahr später geschrieben worden über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral. Das ist eine Methodenabhandlung, eine Schrift über wissenschaftliche Methode, insbesondere ein Vergleich der mathematischen und der philosophischen Methodologie. Und da lese ich Ihnen eine kleine Stelle vor, die für uns auch schon dann eine Anknüpfung an nächste Schwerpunkte. Wie funktioniert das? Man kann, also das ist überhaupt der Anfang der ganzen Sache, der Paragraph 1. Man kann zu einem jeden allgemeinen Begriff auf zweierlei Weg kommen. entweder durch die willkürliche Verbindung der Begriffe oder durch Absonderung von demjenigen Erkenntnis, welches durch Zergliederung ist deutlich gemacht worden. Die Mathematik fasst niemals anders Definitionen ab als auf die erste Art, also willkürliche Verbindung der Begriffe. Man gedenke sich zum Exempel willkürlich vier gerade Linien, die eine Ebene einschließen, sodass die entgegenstehenden Seiten nicht parallel sind, und nennt diese Figur ein Trapezium. Der Begriff, den ich erkläre, ist nicht vor der Definition gegeben. Also da entsteht der Begriff sozusagen erst. Der dramatische Unterschied, den er machen will, ist der, in der Philosophie haben wir es immer mit einem Begriff zu tun, der als ganzer Begriff schon da ist. Und wir suchen zu verstehen, was das eigentlich ist, sowas. Dann ist unsere erste Aufgabe, sicherzustellen, dass wir auch immer von demselben reden. Dazu genügt aber ein sicheres Merkmal, das nicht das Wesen erschließen muss, ein sogenanntes Kriterium. Und dann fangen wir halt an zu analysieren und die Sache in verschiedenste Beziehungen zu setzen. Und dabei bleibt es letztlich immer. In der Mathematik ist es nicht so. In der Mathematik ist eben nicht der Begriff gegeben, sondern in der Mathematik sind gewisse Elemente gegeben. Er sagt natürlich da jetzt auch mal Begriffe, aber das diskutieren wir dann extra. Und den Begriff haben wir erst in der Zusammensetzung. Den haben wir selber gemacht und darum wissen wir genau, was alles drinnen steckt. Das setzt natürlich voraus, also ich sage das jetzt gleich, er macht sich selber danach diesen Gedanken natürlich, aber ich lese Ihnen die Stelle vielleicht nicht mehr vor jetzt, darum sage ich es selber. Da muss man schon sozusagen eine Perspektivenverschiebung mit einkalkulieren. Nicht? Also der Mathematiker fragt sich einfach nicht. Das ist dann die Sache, die er dann als Beispiel bringt. Genau. Der Mathematiker fragt sich nicht, und es hat für den Mathematiker keinen Sinn, sich zu fragen, was der Raum ist. Na? Der Raum ist eine von diesen Sachen, die er nimmt und mit was anderem zusammensetzt oder mit was anderem verbindet oder mit was anderem interagieren lässt, mit dem Begriff der Größe oder mit sonst irgendwas. Ja? Aber das fragt er sich nicht. Und darum hat er in einem gewissen Sinn immer die Kontrolle über seine Sache. Sein nächstes Beispiel ist eigentlich noch besser. Ein Kegel mag sonst bedeuten, was er will. Immer so seine eigenen Scherze, ne? Das haben sie bei anderen Sachen auch. Ein Kegel mag sonst bedeuten, was er wolle. In der Mathematik entsteht er aus der willkürlichen Vorstellung eines rechtwinkligen Triangels, der sich um eine Seite dreht. Also ein Kegel kann sein, was er will, sonst in vielen Zusammenhängen ganz was anderes, aber in der Mathematik entsteht die Vorstellung des Kegels aus der Vorstellung eines rechtwinkligen Dreiecks, das sich da herumdreht, um diese eine Achse. Ja? Die Erklärung, und jetzt kommt das Stichwort, die Erklärung entspringt hier und in allen anderen Fällen offenbar durch die Synthesin. Durch die Synthesis. Ja? Das nennt er Synthesis. Das ist etwas, was er später mit dem Wort Konstruktion bezeichnen wird. Später wird er sagen, Konstruktion in einer Anschauung oder Konstruktion in einer reinen Anschauung, Darstellung eines Begriffs in einer reinen Anschauung. Aber was er hier meint, ist, dass verschiedene Elemente, Vorstellungen, natürlich hauptsächlich, sozusagen kreativ zusammengesetzt werden. Die sind die Startvorstellungen, die werden nicht weiter in Frage gestellt. Und das, was wir dann haben, unangesehen dessen, dass ein Philosoph natürlich über diese Dinge noch nachdenken kann, die da nicht beantwortet sind oder nicht gefragt werden eigentlich. Da habe ich heute so ein Plakat gesehen, da steht drauf, eine Veranstaltung Hegels Antwort auf Kant. Und wie ich vorbeigegangen bin, habe ich mich gleich gefragt, was war da die Frage? Aber oder ist der überhaupt gefragt gewesen? Also also unangesehen dessen, dass der Philosoph nur über irgendwas nachdenken kann oder sich gefragt fühlen kann, gibt es für den Mathematiker da keine Fragen mehr. Natürlich kann man das jetzt nochmal zerlegen und sagen, da gibt es schon noch Fragen. Also da gibt es dann Fragen, was ist eigentlich ein rechtwinkliges Dreieck und so weiter. Ja, das kann der Mathematiker dann noch erklären durch Referenz auf den Euklid oder sonst was. Aber im Prinzip, verstehen Sie, was gemeint ist? Das ist dieser Unterschied. Er sagt, hier entsteht der Begriff. Und hier wissen wir alles, was in dieser Art von Disziplin über das Innere, über das Innenleben, die verschiedenen Merkmale, die da sind, wissen wir von Anfang an. Das ist festgelegt. Also sind wir in einer völlig anderen Situation als in der Philosophie, wo wir einen Begriff haben, von dem wir nicht wissen, wie das innerlich zusammengesetzt ist. Wir haben nur ein Kriterium, wie wir ihn von anderen unterscheiden und müssen uns jetzt erstmal auf den Weg machen, herauszubekommen, was innen los ist. Ein Beispiel, also er sagt dann das über den Raum selber, aber das lese ich ja nicht extra vor. Der hat mit Begriffen zu tun, die öfters natürlich noch einer philosophischen Erklärung fähig sind, wie zum Beispiel den Begriff Raum. Allerdings, der Mathematiker nimmt einen solchen Begriff einfach als gegeben an. Der kann es sich nicht leisten. Der kommt sonst nicht zur Mathematik, wenn er über das nachdenkt. Dann wird er eben Philosoph. Und ein ausführliches Beispiel, das er da dann gibt, das ist auch noch über den Begriff der Zeit. Das ist recht interessant. Wie er dann sagt, wie diese Analyse, dass man von einem Philosophen eben nicht verlangen kann, dass wenn er über die Zeit redet, dass es schon eine Definition davon geben kann. Weil man das in so vielen verschiedenen Aspekten diskutieren muss. Und er sagt das zwar nicht, aber im Prinzip, glaube ich, lässt seine Position auch Platz dafür, dass man sagt, es könnte auch sein, dass so eine Analyse erfolgreich ist, wenn man zwischendurch auch einmal das ursprünglich identifizierende Merkmal, das Kriterium, aufgeben muss. Meines Erachtens. Könnte durchaus sein, dass man mal sieht, ich bin gar nicht mehr bei dem Gegenstand, bei dem ich immer geglaubt habe zu sein, wenn ich das analysiere. Und man findet dann eine Möglichkeit, aber das ist dann schon, das sind echt wissenschaftstheoretische oder schwierigere Fragen. Also für ihn ist es so, wir haben so ein Kriterium, so ein Merkmal, das genügt, das sitzt, biegt, passt auf ewig auf die Sache drauf. Und jetzt wird analysiert, was ist da eigentlich dahinter, was ist der Inhalt dieser Sache. Das ist Philosophie. Mathematik funktioniert anders. Und das, was die Mathematik hier macht, das nennt er Synthesis. Ja, Zusammensetzung. Und was die Philosophie macht, nennt er Analyse. Aber der springende Punkt, und da machen wir nächstes Mal weiter, ist, dass das hier eindeutig Methodenbegriffe sind. Das sind Begriffe, die die Art und Weise bezeichnen, die verschiedene Art und Weise bezeichnen, wie man zu einem Begriff kommt. Also wie man sozusagen erkennt, was zusammengehört. Ja, der eine erkennt, was zusammengehört, dadurch, dass er selber zusammensitzt und dann weiß, setzt und dann weiß er auf ewig. Und der andere erkennt, was zusammengehört, sukzessive auf unsicheren, verschlungenen Faden. Nicht? Aber mit einem Ariadnefaden, der dieses Kriterium sein müsste eigentlich. Nicht? Mit so einem, dass er wieder zurückfindet, nicht? Aus seinem verschlungenen Wegen oder Labyrinth der Analyse. Aber das sind hier noch Methodenbegriffe und ausdrücklich nicht Begriffe, die in der Logik irgendeine Anwendung hätten. Die Logik hat es nur mit den Sachen zu tun, die das Resultat dieser Tätigkeiten sind. Die Logik ist sozusagen eine Disziplin, die es mit der Verwaltung, mit der Organisation, mit dem Ausdruck, mit dem Prozessieren von Erkenntnissen zu tun hat. Also Logik, Erkenntnis, Methode, das sind sozusagen drei verschiedene Sachen, vorläufig mal. Aber das wird sich eben genau in dieser Zeit dramatisch ändern. Vor allem auch aufgrund von Schwierigkeiten, immanenten Schwierigkeiten, die in dieser Logik herrschen. Zweitens aufgrund der Überlegungen, die den Kausalitätsbegriff betreffen. Ist das jetzt eigentlich ein Begriff oder ist das kein Begriff? Was ist das eigentlich? Und da wird sich dann dieses ganze Gefüge so verändern, dass für Kant, wie soll man sagen, dass Kant eine logische Theorie entwickelt, die auch in der Logik sozusagen das Urteil primär als einen Akt des Erkennens versteht. Und nicht nur, also sozusagen diese Wand zwischen Logik und Erkenntnistheorie durchlässig macht. Aber jetzt haben wir 2 Wochen keine Vorlesung, nicht? Weil ja die Osterferien beginnen. Und dann werde ich schauen, dass ich da ein bisschen was über diese Entwicklung seiner logischen Theorie und ein bisschen was über diese Relationentheorie noch sage. Und ich werde diese Dissertation von 1770 relativ stiefmütterlich behandeln und schauen, dass ich dann schon anfangen kann mit Sachen, die die Kritik der reinen Vernunft betreffen.